Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach gut gemacht. Und ich freue mich immer über meine Gäste, aber heute habe ich jemanden zu Gast. Da habe ich mich eben schon sehr gefreut, als wir unseren kleinen Plausch vorher hatten, denn zu Gast ist heute Maria Fahnemann. Herzlich willkommen nochmal, liebe Maria.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und Maria und ich verbindet eine schon lange gemeinsame Geschichte, denn, und das mag ich jetzt hier einfach mal so kurz erzählen, Maria, wir haben uns kennengelernt in dem Erfolgsteam, wo ich meine erste Erfolgsteam-Erfahrung gemacht habe.
Ganz heute, genau, war auch meine erste Erfolgsteam-Erfahrung.
Ja, heute habe ich das Format ja selber im Programm als Coach und finde das schön. Das war eine lange, intensive Zeit, die wir da zusammen waren. Oh ja. Und kurz danach haben wir auch gemeinsam das Coach-Camp gegründet, denn du warst damals Gründungsmitglied. Ach, der Hund ist auch da. Super,
kein Problem. Der Postbote kommt.
Ja, das macht nichts. Das belebt jede Podcast-Folge. Genau, du warst Gründungsmitglied beim Coach Camp.
Ja.
Ich habe da ein paar Jahre mitgearbeitet. Also wir haben schon eine Menge miteinander erlebt.
Und auf jeden Fall, genau, ja.
Jetzt heute, Maria, ich habe dich eingeladen, weil du dich einem ganz anderen Thema irgendwann in deiner beruflichen Laufbahn gewidmet hast. Und ich stelle dich einfach unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen vor. Du hast ganz ursprünglich mal Geschichte, Sozialwissenschaften und Judaistik studiert. Dann, und da habe ich dich auch noch sehr intensiv wahrgenommen, warst du auch PR-Fachfrau, ja, weil du hast in PR-Agenturen gearbeitet, warst in der Pressearbeit auch sehr stark unterwegs. Dann hast du eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Mhm. Und auch zur, da wollte ich dich noch fragen, was ist das eigentlich, Veränderungsmanagerin? Was ist denn eine Veränderungsmanagerin?
Also das war die ein und dieselbe Ausbildung.
Ah, okay. Coach
und Veränderungsmanagement. Und ich denke mal, so gedacht vom Titel her ist es, dass du als Veränderungsmanager oder Managerin Prozesse, Veränderungsprozesse in Unternehmen begleitest.
Also ein bisschen das Change Management.
Genau, was ja die englische Übersetzung sozusagen wäre. Ne? Und im Coaching, auch mit Einzelpersonen, geht es ja eigentlich auch in der Regel um Veränderung. Also insofern passt das ganz gut zusammen. Ja. Aber das ist sozusagen der Titel der Ausbildung gewesen. Und ich habe ja eine Coaching-Ausbildung gemacht, die sehr stark sich auf Begleitung in Organisationen ausrichtet. Und deshalb war dieses Thema Veränderungsmanagement, weil wir auch Teams begleiten oder begleitet haben. Ja, ich mache das heute auch noch so ein bisschen, nicht mehr so im Primär, aber ist noch dabei.
Okay, genau. So, dann kam irgendwann der große Umschwung und das war zu unserer gemeinsamen Coach-Camp-Zeit. Da bist du dann nämlich auch aus dem Team ausgestiegen, weil du gesagt hast, Leute, ich muss jetzt hier meinen Fokus irgendwie halten. Was ja vorbildlich war, muss ich an der Stelle mal sagen. Du hast dich ausbilden lassen zur leiborientierten Kunsttherapeutin. Mhm. Ich erinnere mich noch daran, wie du davon erzählt hast, wie erfüllend das auch war für dich. Und dann kam auch noch die kreative Traumatherapie drauf. Und ich glaube, seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr bist du auch Heilpraktikerin Psychotherapie.
Seit 2019. Das habe ich wirklich noch kurz vor der Pandemie geschafft, zu Ende zu bringen. Ja. Genau.
Da ich mein Zeitgefühl dadurch verloren habe, ist meine Einschätzung gar nicht so schlecht. Ja. Genau, Maria, du machst heute als Therapeutin Unterstützung für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Du hast dazu einen Podcast, der heißt Angehört. Der ist noch fresh, aber hat schon 7 Folgen, die gut zu hören sind. Und du hast auch einen Blog dazu.
Genau.
Das, ihr Lieben, ist Maria Fahnemann. Maria, mit Angehörigen zu arbeiten, die jemanden haben, der wirklich ja, ich sag mal, gebeutelt ist und angestrengt ist und nicht unter unseren in Anführungsstrichen normalen Maßstäben im Leben steht, können Angehörige da gut drüber sprechen?
Das ist eine spannende Frage, weil die Frage ist, mit wem gut drüber sprechen. Mit mir natürlich schon. Deswegen kommen sie ja auch zu mir. Ein ganz großes Problem bei vielen Angehörigen oder sagen wir mal, ich kann es ja nicht pauschalisieren, ich kann ja nur sagen, bei meinen KlientInnen ist, dass sie eben in ihrem Umfeld da häufig nicht drüber sprechen können. Im Sinne von, in Anführungsstrichen, dürfen, weil die betroffenen Familienmitglieder, also ich arbeite hauptsächlich mit Partnern, Partnerinnen von psychisch erkrankten Menschen. Meistens geht es um Depressionen, oft auch noch um was anderes, können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Und die unterliegen häufig so einer Art Schweigegelübde, natürlich nicht offiziell, ne? Aber es darf so über die Krankheit nicht gesprochen werden, das soll keiner wissen. Und das macht es eben auch für die Angehörigen zusätzlich unheimlich schwierig. Also wenn es noch nicht mal die Eltern der Betroffenen oder die Geschwister oder die eigenen Kinder oder so erfahren dürfen, dass der Papa oder die Mama an Depressionen erkrankt ist, dann kann man sich vorstellen, wie hoch der Druck da auch für die Angehörigen ist, also für die unmittelbar betroffenen Partnern, Partnerinnen. Und die kommen dann aber zu mir und dann schütten sie wirklich so ihr ganzes Herz aus. Das ist ja auch, dafür biete ich ja auch den Raum.
Dafür bist du da.
Dafür bin ich ja auch da, genau.
Ja, genau. Ja, ich kann das, deine Antwort sehr gut nachvollziehen. Ich hatte im näheren Umfeld, also im familiären Umfeld bei mir auch, zwei massive Fälle von psychischer Erkrankung. Und in einem Fall war es so, dass der betroffene Mensch auch wirklich gar nicht wollte, von sich aus nicht wollte, dass das Umfeld irgendwas erfährt. Und im anderen Fall ist es ja so, ich habe ja auch als Angehörige so eine Art Sorgfaltspflicht, dass ich nicht ständig hausieren gehe damit. Ist das so ein selbst auferlegtes, ist das dieses Schweigegelübde? Also habe ich das quasi auch, ohne das zu wirklich so zu wissen und mir bewusst zu machen, weil ich denke ja, ich tue dem Menschen was Gutes, indem ich auch sage, da rede ich nicht drüber.
Ja, das ist beides, ne? Psychische Erkrankungen sind ja immer noch ziemlich stigmatisiert oder tabuisiert. Darüber spricht man nicht in der Öffentlichkeit. Und ja, ich sag mal, es ist im Prinzip schon auch etwas, was du jetzt gesagt hast, ne, dass Angehörige sagen, ja, ich gehe damit ja nicht hausieren. Ich trage das ja nicht durchs Dorf. Also vor allen Dingen, wenn Menschen sehr ländlich wohnen, das habe ich eben häufiger, wo jeder jeden kennt, ne? Und wo die Situation nach außen aber so offensichtlich ist, dass da etwas nicht stimmt, etwas nicht in Ordnung ist oder wie auch immer, also nach bürgerlichen Maßstäben. Und dann werden die Angehörigen darauf angesprochen, sag mal, was ist denn bei euch los? Wieso ist denn dein Freund ausgezogen oder so? Das ist ja, ist leider eben auch häufig der Fall. Und dann wird da nicht drüber gesprochen. Es ist aber auch das Thema, und das erlebe ich auch häufig, eben, dass mir die Angehörigen sagen, ich frage dann zum Beispiel, mit wem reden Sie denn darüber? Na, wo können Sie sich denn mal anvertrauen oder so? Ne? Ja, mein Mann will auf gar keinen Fall, dass darüber gesprochen wird. Also es ist schon so man wird so zum Geheimnisträger gemacht quasi. Ne? Und die Scham bei den Angehörigen selber ist eben auch häufig sehr groß. Ne? Erstmal abwarten, ich möchte das nicht rumtragen, eben auch aus diesem Gedanken, den du geäußert hast, aus der Sorgfaltspflicht oder Fürsorge. Und hat schon was von Co-Abhängigkeit. Ne? Das gibt es eben nicht nur bei Suchterkrankungen, sondern eben auch bei anderen psychischen Erkrankungen. Die Scham ist dann häufig so groß, wenn das der Chef erfährt oder keine Ahnung. Ne? Und wenn dann der Betroffene auch nicht in Therapie gehen will, also noch nicht mal zum Arzt gehen will, ne, dann wird das Ganze immer komplexer und immer schwieriger.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, zumal es ja wahrscheinlich auch eine große Erleichterung, also ist und wäre zu sagen, so, das ist die Situation zu Hause, gerade im Arbeitsumfeld, dass das Umfeld dann auch reagieren kann, ja, und sagen kann, ja. Zum Beispiel die Frau Bauer, die ist gerade besonders belastet durch ihre private Situation. Das gibt's ja durchaus, dass dann Chefs oder Unternehmensführung da auch Rücksicht drauf nehmen, ob man vielleicht einen anderen Freiraum bekommt.
Ja, das ist zumindest, würde ich das auch hoffen, ne? Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass bei manchen Menschen doch auch so der Karrieredruck dann so hoch ist, dass sie sagen, das darf dann da, also im Arbeitsumfeld nach Möglichkeit keiner erfahren. Ich denke immer so im privaten Umfeld, erfahren die meisten Menschen, wenn sie sich dann doch offenbaren, tatsächlich viel mehr Unterstützung, als sie sich das vorher vorgestellt haben. Ich habe beispielsweise, ich habe Klientinnen, ich denke im Moment gerade an eine, wo das sehr lange gedauert hat, bis sie sich dann auch mal ihrer Freundin oder so offenbart hat. Ne? Und dann sagte sie neulich zu mir, seitdem ich anfange, das zu erzählen, kennt plötzlich jeder jemanden mit Depressionen. Da habe ich gesagt, ja, so ging mir das auch. Als ich angefangen habe zu erzählen, ich möchte demnächst für Angehörige da sein, dann kannte jeder jemanden. Ne? Und was für eine Erleichterung das dann tatsächlich bringt. Ne? Aber die Erfahrung muss man erstmal machen. Also über diese Schwelle muss man dann erstmal gehen und sich das trauen. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass das eben so tabuisiert ist. Ne? Stell dir vor, jemand hat einen Skiunfall, bricht sich das Bein und ist deswegen 3 Wochen oder vielleicht noch länger, komplizierter Bruch, gehen wir mal von sowas aus, ist länger auf Eis gelegt oder aus dem Verkehr gezogen. Der geht doch dann nach Wochen oder Monaten wieder zurück in den Job und sagt, oh Leute, ich habe da einen Unfall gehabt, ne, Bein ganz kompliziert gebrochen, 3 Monate im Streckverband gelegen. Mit einer Depression würde das kein Mensch machen. Ja. Ne, anstatt zu sagen, oh Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich war in der Klinik, weil ich wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, weil ich eine schwere Depression hatte. Und ja, da müssen wir eigentlich hin.
Der Streckverband ist anerkannter als die Klinik.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Gut. Maria, neben diesem Thema nicht drüber sprechen zu können, was sind denn Themen oder Aufgaben oder auch Beschwernisse von Angehörigen?
Die meisten Angehörigen kommen zunächst mal zu mir mit dem Anliegen, erklär mir doch bitte, was da los ist.
Ja, okay.
Die haben dann zwar schon einiges gelesen, wollen aber dann auch nochmal eine spezifische Erklärung, warum verhält sich meine Partnerin oder mein Partner so oder so. Das ist häufig so das Ausgangsanliegen. Und dann müssen wir erstmal so ein bisschen dran arbeiten, dass ich nicht ums Eck herum den erkrankten Partner behandeln kann. Das geht nicht. Ich kann den noch nicht mal diagnostizieren ums Eck. Ich kann mir Dinge erklären oder schildern lassen und kann sagen, ja, klingt tatsächlich nach einer Depression. Und dann schauen wir dahin, wie kann mein Klient oder meine Klientin dahin kommen, wieder mehr auf sich selber zu schauen. Ne, die haben ganz viele Fragen, die sind mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen nur noch bei dem erkrankten Menschen. Und das ist etwas, was die total ans Limit bringt. Also Erschöpfung, Ratlosigkeit, so Ohnmachtsgefühle. Das ist auch was, was ganz häufig geschildert wird. Und was ich nicht kann in meiner Arbeit, ist die Situation zu Hause im Außen verbessern. Ich kann nicht sagen, okay, jetzt sag mal dieses Zauberwort zu deinem Partner und dann geht der in die Klinik und lässt sich helfen, sondern es geht ganz viel darum, die eigene Ohnmacht auch ein Stück weit anzunehmen und zu akzeptieren und zu verstehen, ich kann da nicht viel ändern. Ich kann da sein, aber ich darf auch bei mir selber sein. Und das sind hauptsächlich die Themen. Das heißt, die Themen, mit denen man zu mir kommt, sind zunächst mal andere. Das ist deswegen, ich habe da schon auch so einen Beratungsanteil in meiner Arbeit, dass ich sage, naja, ich ordne dann, was Sie schildern, schon mal so ein bisschen ein. Und manchmal höre ich eben auch raus, also das klingt zwar nach einer Depression oder da spielt auch Depression eine Rolle, aber wenn ich das so höre, da spielt auch noch eine ganze Menge anderes eine Rolle. Und das ist nicht gar nicht so selten, dass ich so den Verdacht habe, da ist auch irgendwie was Persönlichkeitsstörungsmäßiges dabei oder was Traumatisches oder so bei dem anderen. Und ja, und dann wollen die Angehörigen meistens wissen, wie gehe ich denn damit um? So. Und es ist immer so diese Balance. Und das ist auch etwas, was es für mich oft, also ja, schwierig macht, womit ich dann immer zu meiner Supervisorin gehe, um mich wieder selber gerade zu rücken. Hey, du kannst die häusliche Situation nicht ändern. Du kannst nur mit deinem Klienten daran arbeiten, dass er da besser mit umgeht.
Das ist ja eigentlich eine sehr schöne, also es werden unsere Hörerinnen und Hörer gut nachvollziehen können, weil das ja im Coaching genauso ist. Wir können ja auch nur mit dem Menschen arbeiten, der vor uns sitzt, und das Geländer sein, dass der wieder in eine Selbstwirksamkeit kommt, ob das jetzt in der Partnerschaft ist, ob das im sozialen Umfeld ist, in einem beruflichen Kontext. Die Themen sind ja im Coaching auch ganz, ganz vielfältig. Ich habe jetzt rausgehört, die Angehörigen, die zu dir kommen, das ist gar nicht unbedingt immer so, dass da schon eine Diagnose bei dem erkrankten Angehörigen vorliegt, sondern das ist oft auch schon in so einem Vorstadium, wo die einfach merken, so der Belastungsgrad ist sehr hoch und irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, oder es geht schon seit Jahren so. Die Leidensfähigkeit der Menschen, das ist unglaublich, wie hoch die ist. Zu mir sind schon Menschen gekommen, die sagen, ja, es geht schon seit, also der Knaller war einmal seit 16 Jahren.
Boah.
Kommt der Mensch nicht mehr aus dem Bett morgens. Und da frage ich mich auch, ich frage das nicht nur mich, sondern ich frage das dann auch die Klienten, wie haben sie das denn so lange ausgehalten? Und oder es ist eben tatsächlich, es ist schon eine Diagnose da. Oder es ist so am Anfang quasi, und ich glaube, es könnte in die Richtung, nicht ich, sondern meine Klienten, ich zitiere jetzt, ne, ich glaube, es könnte so in die Richtung Depressionen gehen, nach allem, was ich so gelesen habe. Und es ist aber noch keine Diagnostik da, also so alle Stadien. Aber manchmal wirklich, es ist noch keine Diagnostik da und es geht schon seit Jahren so. Das habe ich schon öfter erlebt.
Ja, gut, das passt ja auch zu diesem Bild von Erkrankungen. Man hält es möglichst lange unterm Deckel, weil man auch wirklich wahrscheinlich die Angst groß ist, wie das Umfeld, der Arbeitgeber, die Familie damit umgeht. Ja, sehr spannend. Jetzt gehen wir mal von aus, es gibt eine Diagnose und Partner, Partnerin, Familienangehöriger in einem weiteren Grade oder auch manchmal sind es ja auch Freunde, enge Freunde, die betroffen sind, ne? Also die Wahlfamilie sozusagen. Was ist deine Erfahrung? Wie ist das Betreuungsnetz in diesem Stadium für Angehörige aufgestellt?
Also es gibt ja sowas wie Angehörigengruppen, es gibt ja auch Verbände. Ne? Es gibt den Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Es gibt die Depressionshilfe, die Depressionsliga, die auch, ja, glaube ich, Kontakte zu Angehörigengruppen herstellen können. Dann, was mir aufgefallen ist, so die Behandler, die haben einerseits die Angehörigen so mit auf dem Schirm. Andererseits sehen die Behandler, und das verstehe ich aus deren Sicht natürlich schon, sehen die Behandler das soziale Umfeld ihrer Patienten als Unterstützernetzwerk, was sie ja auch sind. Ne? Die Prognose für jemanden, der, sagen wir mal, an einer Depression erkrankt ist, für jemanden, der ein gutes soziales Netzwerk hat, die ist ja viel besser als jemand, der ganz einsam und alleine auf der Welt unterwegs ist. Und die Behandler sehen in den Angehörigen dann eher so ein Unterstützerwerk und dann kommt eher so ein Satz wie, aber passen Sie auch gut auf sich selbst auf.
Punkt. Den kenne ich jetzt. Ja. Den habe ich auch schon gehört. Ja. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich habe zwei durchaus positive Erfahrungen. Einmal, dass über die Praxis, die betreuende Praxis, auch mir als Angehöriger eine Hilfe angeboten wurde, also wo ich selber wirklich auch begleitende Gespräche alleine hatte und so meins einfach dort lassen konnte, das empfand ich als unglaublich hilfreich, weil es einfach dieser neutrale Rahmen war. Und es wurde mir angeboten, ich musste mich nicht selber kümmern. Das war auch wirklich ein Riesenschritt damals. Auch mit Kliniken habe ich sowohl positive als auch äußerst negative Erfahrungen gemacht, dass es zwar Angehörigengespräche gibt, aber dass die eigene Meinung da eigentlich nicht gerne gehört wurde, dass es nicht wirklich um die Angehörigen ging. Es ging immer nur Fokus auf Patient. Sollen wir denn als Angehörige ein gutes Unterstützungsnetzwerk sein, wenn wir nicht auch da irgendwie mit eingebunden sind mit unserer Befindlichkeit?
Ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Die Behandler, ob das jetzt niedergelassene Therapeuten oder Ärzte oder Kliniker sind, die haben den Fokus auf ihre Patienten. Und ich sag mal, aus deren Sicht ist das ja auch richtig, weil die haben den Behandlungsauftrag für den Patienten. Und es ist trotzdem so, dass der Angehörige so ein bisschen sozusagen sich selbst überlassen wird. Ne? Und das, was du gerade gesagt hast, in der behandelnden Praxis, die Unterstützungsgespräche, das kenne ich ja auch. Das ist aber nur, solange der Patient minderjährig ist. Du gehst als Partnerin oder als Partner eines psychisch erkrankten Menschen, gehst du nicht zum selben Therapeut und lässt dir da auch helfen. Das würde ja auch systemisch gar nicht funktionieren. Ne? Also ein Therapeut behandelt ja nie, es sei denn, es geht um Paartherapie, behandelt ja nie beide Partner gleichzeitig oder überhaupt Familienmitglieder gleichzeitig. Das funktioniert nicht, weil der therapeutische Raum einfach ein sehr geschützter ist. Und das ist ja auch so ein bisschen Grund, weshalb ich in diese Lücke, die ich da durchaus sehe, ne, gegangen bin. Also ich bin ja selbst ehemalige Angehörige, ich darf das wirklich so ausdrücken, ich klopfe mal auf Holz, bei meiner Tochter geht es wieder sehr gut, die studiert inzwischen und da ist im Moment oder da ist jetzt, ich würde sagen, doch wirklich alles wieder gut im Lot und ich würde das so rückblickend auch, also meine Tochter ist mit 16 Jahren an schweren Depressionen erkrankt und dann kamen noch so ein paar andere Dinge dazu, wie eine Essstörung und so und so bin ich überhaupt auf das Thema gekommen, ne? Und ich würde das so rückblickend bei ihr als so eine Jugendlichen- oder Adoleszenzkrise oder so bezeichnen, ne? Weil die ist da wirklich ziemlich gut rausgekommen. Und ich habe neulich oder noch gar nicht so lange her mit ihr da nochmal drüber gesprochen und sie sagte, nee, also sie wüsste jetzt, wann und wo sie sich Hilfe suchen könnte. Und da sage ich mal, besser kann es nicht gehen. Deswegen bezeichne ich mich so als ehemalige Angehörige. Und ich habe damals auch natürlich Gespräche mit ihrer Therapeutin geführt und die haben mir auch immer sehr gut getan. Und ich habe mir dann selber eine Therapeutin besucht. Ich habe eine sehr lange Therapie gemacht selbst und das hat mir damals wahnsinnig geholfen. Und die Therapeutin meiner Tochter wiederum, der habe ich das erzählt und die sagte, nee, das ist gut, dass sie sich auch helfen lassen. Und das, glaube ich, ist etwas, das finde ich für Angehörige ganz wichtig, dass die sich einen eigenen therapeutischen Raum suchen, wo sie ihre Gefühle auch so lassen können. Da ist ja nicht nur Ohnmacht und Unverständnis, da ist ja auch Wut und so, ne? Und die gehört ja nicht zu den Patienten, weil mich macht es zwar wütend, dass, weiß ich nicht, meine Tochter morgens nicht aus dem Bett kommt und alles nicht kann und so, aber sie kann ja auch nichts dafür.
Genau, bezieht sich auf die Situation und nicht auf den
Menschen. Genau, und wo balanciere ich mich als Mutter da aus oder eben als Partnerin, als Partner und so. Und da so einen eigenen therapeutischen, geschützten Raum zu haben, das, das wird eigentlich sehr gut und sehr gerne angenommen, weil das verhilft mir dazu, besser klarzukommen. Und das ist ja auch das Ziel von Therapie, ist ja in der Regel, besser im Leben klarzukommen.
Das stimmt. Das stimmt. Maria, jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet, dass du selber mal Angehörige warst. War das mit ein Grund, der dich vom Coaching quasi in die Therapie getrieben hat? Oder was war so der Ausschlag, dass du irgendwann gesagt hast, so, ich sattel hier nochmal um? Gestandener Coach, ganz andere Richtung. War es erstmal so, dieses Künstlerische zu sagen, ich nehme diesen Bereich der Kunsttherapie für mich auf? Oder wie war dein Weg?
Ich sehe das gar nicht als so ein Umsatteln, sondern als eine Weiterentwicklung. Du hast es ja in der Vorstellung auch gesagt, und dann habe ich nochmal so einen Umschwung gemacht. Da hätte ich schon beinahe reingegrätscht, aber ist ja jetzt die Gelegenheit. Ich habe schon nach der Coaching-Ausbildung damals, habe ich so überlegt, in welche Richtung möchte ich mich nochmal vertiefen. Und habe dann zunächst so Fortbildung gemacht in systemischer Strukturaufstellung. Das fand ich einfach wahnsinnig interessant. Und da gibt es ja schon eine Überschneidung zum therapeutischen Arbeiten, weil in den Fortbildungen saßen auch viele Therapeuten und das fand ich spannend. Und mein Wunsch war es eigentlich, ja, noch tiefer reinzugehen, auch noch mehr über den Menschen zu verstehen und tiefer an den so ja zutiefst menschlichen Themen mit Menschen halt zu arbeiten. Das Thema Kunsttherapie, da kann ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen in meine Jugend. Ich wollte nämlich tatsächlich nach dem Abitur schon, ich wollte Kunst studieren. Habe mich an der Akademie beworben und da muss man sagen, da hat mein Talent nicht gereicht. Und dann hörte ich in dem Zusammenhang damals das erste Mal von dem Thema Kunsttherapie und dachte, ach Mensch, das könnte ja interessant sein. Und dann habe ich mich da so ein bisschen erkundigt und habe das dann aber damals doch nicht gemacht aus unterschiedlichen Gründen. Also das waren halt damals auch schon alles Schulen, wo man hätte Schulgeld bezahlen müssen und so. Und das wollte ich von meinen Eltern nicht in Anspruch nehmen oder nicht verlangen oder so, ne? Hätte man, wäre damals ein spannendes Coaching-Thema gewesen.
Mit Sicherheit.
Und habe das dann wieder fallen lassen. Und nach der Coaching-Ausbildung, als ich dann so überlegte, in welche Richtung soll es denn gehen, fiel mir das nochmal so vor die Füße. Und da dachte ich, ja, vielleicht ist das ja jetzt der richtige Zeitpunkt. Und dann habe ich halt so ein bisschen recherchiert, wo kann man das machen? Geht das auch irgendwo nebenberuflich? Und bin dann eben auf die Zukunftswerkstatt in Duisburg gestoßen. Und die bieten die Ausbildung so modular an. Das heißt, man macht unterschiedliche Module und hat nach jedem Modul auch einen Abschluss mit unterschiedlicher Qualifizierung. Und das fand ich ganz gut, weil ja, mich jetzt so für eine vierjährige Ausbildung so an einem Tag so einzuschreiben und zu verpflichten, das war mir dann ein bisschen zu viel. Und so bin ich lieber so Schritt für Schritt vorgegangen. Und genau, ich werde jetzt auch, hoffentlich kann es dieses Jahr starten. Es ist ja durch Corona so vieles durcheinander gekommen. Nochmal eine weitere Vertiefung dort machen, nochmal eine einjährige weitere Fortbildung. Und die kreative Traumatherapie, die ist auch in dem Rahmen der Kunsttherapie, habe ich die absolviert und habe mich so dann halt immer weiter da fortentwickelt. Aber ich sehe es so aus dem Coaching-Haus, ich coache heute auch noch. Also ich habe immer mal wieder auch Coaching-Klienten, ne, die jetzt also von Unternehmensseite oder so. Und für mich ist das wirklich eine Weiterentwicklung. Es ist ein etwas anderes Arbeiten. Es geht viel langsamer. Also man muss Therapie schon langfristiger ansetzen, aber auch in der therapeutischen Arbeit habe ich manchmal Klienten, die 4, 5 Mal nur kommen oder so. Weil die sind ja auch nicht krank, die Angehörigen. Die sind halt eher belastet und so, aber das sind ja keine Patienten, so wenn man jetzt das ICD-10 zugrunde legt. Dann.
Ja, spannend. Also bei dem Entwicklungsgedanken bin ich auch voll bei dir und ich glaube, dass jeder, der auch, ich sag mal, in so einer Leidenschaft fürs Lernen bleibt und so seine Herzthemen auch hat,
Vielen Dank.
da geht es automatisch weiter. Ich kenne das von mir selber ja auch. Ich habe auch mit dem Systemischen angefangen, auch ganz viele coole Weiterbildungen gemacht und Ansätze kennengelernt und habe auch jetzt das Gefühl, dass ich zumindest, ist das mein Gefühl heute, angekommen bin im Emotionscoaching, weil ich da halt auch auf einer ganz anderen Ebene mit Menschen arbeiten kann. Und ja, spannend, sehr, sehr schön. Finde ich auch nochmal schön als Gedanken für unsere Hörerinnen und Hörer. Du hast ja eben gerade auch erwähnt, du hast diese Traumatherapie-Weiterbildung auch noch gemacht. Mhm. Maria, was glaubst du oder wie stehst du zu diesem Begriff Trauma? Du hast ja als Coach gearbeitet, du sagst, du machst das heute auch noch, du hast jetzt aber auch diesen therapeutischen Blickwinkel als HP-Psych. Wie eng oder weit sollte dieser Begriff genutzt werden?
Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Also man kann ja so ein bisschen den Eindruck gewinnen, wenn man, ich sag mal, in den sozialen Medien unterwegs ist, dass der Begriff Trauma streckenweise sehr inflationär gebraucht wird. Ne? Also manchmal, das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, manchmal hat man das Gefühl, irgendwie jeder hat ein Trauma oder so. Ne? Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, das so zu banalisieren. Man kann natürlich jetzt mal ganz strikt nach ICD-10 gehen. Was ist eine Traumafolgestörung und wodurch wird die ausgelöst? Und da ist ganz klar definiert, Moment, wie heißt es? Ich weiß nicht, ob ich es auswendig sagen kann, aber da geht es darum, Ereignisse katastrophalen Ausmaßes, die man erlebt hat. Ne? Und wo so gut wie jeder Mensch starke Ängste bis hin zu Todesängsten entwickeln würde. Und das trifft mit Sicherheit nicht auf jeden Menschen zu. Es wird ja ganz viel jetzt auch von Bindungstrauma gesprochen. Ich denke mal, da nutzt man diesen Begriff und gemeint ist damit Menschen, die als Kinder zum Beispiel vernachlässigt wurden. Natürlich hinterlässt das Spuren, ne? Und oder die überbehütet wurden oder was auch immer. Also ich denke mal, da kommt auch noch was auf uns zu in unserer Gesellschaft. Das hinterlässt natürlich Spuren auch im erwachsenen Menschen. Eben mit dem Thema Traumafolgestörung so würde ich das jetzt nicht unbedingt konnotieren, ne? Sondern das habe ich auch öfter in meiner Praxis, Menschen, die in ihrer Erziehung eben nicht so viel Fürsorge erlebt haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist natürlich eine Form, also Trauma heißt ja einfach mal Verletzung, ne? Eine Form der Persönlichkeitsverletzung, das insofern schon. Also ich habe die Trauma-Ausbildung hauptsächlich deshalb gemacht, weil vielen psychischen Belastungsmomenten oder vielen seelischen, ja, ruhig auch Störungen, eben Traumata, welcher Form auch immer, zugrunde liegen. Und das muss nicht immer das Kriegserleben sein, das muss nicht die Vergewaltigung sein oder der Überfall oder so etwas. Ne? Das kann auch das, was ich gerade so als Bindungstrauma zitiert habe, sein. Und dafür mehr Verständnis zu haben oder davon mehr Verständnis zu haben, so in dem Sinne. Ne? Das ist der Grund, weshalb ich diese Ausbildung noch gemacht habe. Ich bin nicht primär als Traumatherapeutin tätig. Das nicht. Also ich behandle keine Menschen, die irgendwelche komplexen Traumata haben, also sprich sexuelle Misshandlung in der Kindheit und solche Geschichten, weil dafür bin ich auch nicht tief genug ausgebildet im Traumathema.
Ja, ich glaube, wir müssen schon bei dem Traumabegriff eine Unterscheidung oder eine Differenzierung finden. Bei mir ist aber auch oft die Frage, weil wir ja auch im Coaching durchaus Menschen begleiten, die Lebenserfahrungen machen, von denen ich jetzt heute sagen würde, die haben eine traumatische Wirkung oder die haben, das ist eine in einer Art traumatisierende Erfahrung gewesen, weil nämlich an dieser Erfahrung dann ganz viele Ängste hängen und ganz viele Blockaden hängen und man die auch wirklich nur sehr, sehr schwer aus dem System rausbekommt. Deshalb merke ich bei mir, ich wünsche mir schon da auch eine Anerkennung, gerade seitens der therapeutischen Kolleginnen und Kollegen, da eine größere Anerkennung reinzukriegen.
Anerkennung in
ja, das ist halt nicht nur die traumatische, die Traumastörung gibt, also dass jemand Fluchterfahrung, Kriegserfahrung, sexueller Missbrauch, also es geht ja da sehr, sehr häufig um massive Gewalterfahrung, sondern dass es auch andere Stufen vom Trauma gibt. Das, finde ich, hat noch nicht so viel Anerkennung. Natürlich ist es genauso blöd zu sagen, wenn du heute vor einen Baum läufst, weil du die Augen nicht aufgemacht hast, dann bist du traumatisiert und hast jetzt Angst vor Bäumen. Also es ist jetzt ein bisschen überspitzt und es gibt bestimmt jemanden, dem ich
aber schon recht tue. Es geht so in die richtige Richtung. Ne? Es wird so häufig so einfach so zitiert. Ne?
Genau.
Also weiß ja, ich
genau
nicht.
Wie der Begriff Depression. Also, ach Gott, bin ich heute wieder depressiv. So, bist du nicht. Du hast einen schlechten Tag. Ne?
Mm. Genau, also so, sagen wir mal, sowas wie, meine Chefin hat mich heute zusammengefaltet. Das war voll traumatisch, wo ich auch sage, okay, das war jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht schön, ne? Aber das wird jetzt keine langfristigen Folgen für dich haben oder so. Ne? Und das kann ich verstehen. Also wenn man jetzt Trauma einfach so übersetzt, vielleicht ist auch der Begriff so, ist es der Begriff selber irgendwie, ne? Aber wenn man es einfach mal als Verletzung übersetzt und seelische Verletzungen passieren uns ja ständig. Wir teilen sie manchmal unbewusst auch aus durch eine unbedachte Bemerkung oder so. Ne? Und behandlungsbedürftig, also der Maßstab für eine Behandlungsbedürftigkeit ist ja immer, wie stark bin ich in meiner täglichen Lebensgestaltung beeinträchtigt. Ne? Also jemand, der jede Nacht mit irgendeiner Panikattacke aufwacht, ist, also da kann man natürlich therapeutisch was tun. Ne?
Ja.
Und, aber wenn jemand sagt, ja, war damals doof, ne? Aber ich komme schon klar, ne? Dann geht er ja auch nicht zum Coach oder zum Therapeuten.
Hm. Maria, was würdest du sagen aus deiner heutigen Perspektive zu meiner Aussage, die ich jetzt treffe, die Grenzen zwischen Coaching und Therapie werden durchlässiger werden. Es wird eine größere Schnittmenge vielleicht geben.
Das kann gut sein. Also ich würde sagen, ja, dem kann ich so folgen. Ich merke das auch. Also auch mein Schwerpunkt mit Angehörigen zu arbeiten, sehe ich ja auch in so einem Zwischenbereich zwischen Coaching und Therapie. Ne? Wie ich schon gerade sagte, die Menschen, die Angehörigen, die haben jetzt nicht so eine harte Diagnose. Wenn man da was suchen würde oder in dem was zuschreiben würde, käme man wahrscheinlich in den meisten Fällen auf sowas wie eine Anpassungsstörung, was ja auch eine anerkannte Diagnostik ist. Ne? Vielleicht auch sowas wie Burnout oder so, was ja noch nicht im ICD enthalten ist, aber das heißt ja nicht, dass es das nicht gibt. Und ich denke schon, dass es da so einen Bereich dazwischen gibt. Ne? Also was mich manchmal ein bisschen traurig macht, ist, und das höre ich häufig von Coaches oder von Coach-Seite so eine Gegenüberstellung zwischen Coaching und Therapie und warum Coaching viel besser ist. Weil Therapeuten wühlen ja immer in der Vergangenheit und so. Und das finde ich, das ist viel zu holzschnittartig. Das stimmt auch so nicht. Also selbst Menschen, die tiefenpsychologisch arbeiten, wir wühlen ja nicht in der Vergangenheit, sondern das Vergangene ist ja heute präsent. Das ist nur chronologisch vielleicht vergangen, ne? Also wie zum Beispiel ein Bindungstrauma, um mal bei dem Thema nochmal zu bleiben. Die Auswirkungen sind ja heute präsent. Und diese Gegenüberstellung, um zu rechtfertigen, also um, ich weiß es auch nicht, was da für eine Motivation hintersteckt, ne? Um sich als Coach irgendwo zu rechtfertigen, das finde ich so ein bisschen, das finde ich schade, weil das fördert so ein Gegeneinander, was überhaupt nicht notwendig ist.
Das wäre ein Miteinander. Das ist was ich mir eigentlich für die Zukunft dieser beiden Berufsstände wünschen würde, dass es zu einem stärkeren Miteinander kommt und dass es auch nochmal eine stärkere Methodendifferenzierung und Anerkennung gibt. Denn ich glaube, dass es sowohl im, es gibt natürlich im therapeutischen Bereich auch Methoden, die einfach sehr viel langfristiger angelegt sind. Also eine tiefenpsychologische Therapie, die ist einfach, da bist du nicht mit einem anderthalben Jahr durch, ja. Und auch im Coaching gibt es Methoden, die meiner Meinung nach nicht unbedingt geeignet sind für den Grenzbereich der psychologischen Themen, der lebenspsychologischen Themen, sondern die sind halt einfach in einem Berufscoaching oder was auch immer besser aufgehoben. Da kommt den Coaches natürlich dieser weite Coaching-Begriff so ein bisschen in die Quere, muss man wirklich sagen. Aber wenn wir dahin kommen, dass es eine stärkere Unterscheidung nochmal gibt und es gibt ja auch sehr viele Methoden, die sowohl im Coaching als auch in der Therapie mittlerweile eingesetzt werden.
Ja, von den Methoden, das ist klar. Also die Coaching-Methoden, die kommen ja letztendlich alle aus dem therapeutischen Arbeiten, mal so ursprünglich, ne? Und man hat ja früher mal gesagt, der Unterschied ist, Coaches arbeiten mit gesunden Menschen und Therapeuten arbeiten mit psychisch erkrankten Menschen. Und ich habe eine hohe Achtung vor der Profession, also als solches. Und ich bin ja habe nur eine Heilerlaubnis, so muss ich das dazu sagen. Ich bin keine approbierte Psychotherapeutin. Und es gibt auch Themen, wenn die mir begegnen, dass ich sage, suchen Sie sich lieber einen niedergelassenen Therapeuten, weil da komme ich dann an meine Grenzen. Ne? Und auch viele Heilpraktiker, Psychotherapie, ja, weiß ich nicht, sehen diese Grenze vielleicht nicht so oder muten oder trauen sich sehr viel zu. Das ist jetzt ein sehr pauschales Urteil, was ich nicht belegen kann. Das ist nur so mein persönliches Gefühl. Und vielleicht sind wir HPPs ja irgendwo dieser Zwischenbereich auch. Ne? Von den Methoden gibt es da Überschneidungen. Das ist völlig klar. Also alles aus dem systemischen Coaching gibt es auch in der systemischen Therapie, nur da geht es halt noch ein Stück weiter. Und viele Coaching-Methoden sind ja auch der Verhaltenstherapie entlehnt, was man im Coaching ja weniger macht, aber ich weiß nicht, vielleicht, du kannst das vielleicht korrigieren, weil, wieso klingelt denn jetzt hier mein Telefon? Was wollte ich sagen?
Dass die entlehnt sind, dass viele Coaching-Methoden der Verhaltenstherapie entlehnt sind.
Genau. Und genau, was ich sagen wollte mit dem Emotionscoaching, was du jetzt machst, da weiß ich nicht, inwiefern das so auch tiefenpsychologische Anleihen hat oder so, weil das kenne ich zu wenig. Ne? Also da gibt es ja Überschneidungen, jede Menge. Und es gibt ja auch viele Therapeuten, die als Coach auch noch so nebenbei sozusagen oder zusätzlich
das
tätig
stimmt.
Sind, ne?
Finde ich immer so ein bisschen unfair, weil umgekehrt können wir das nicht machen.
Ja, also das stimmt.
Nebenbei noch sagen wir, ich mache noch ein bisschen Therapie, aber die Therapeuten, die eigentlich, sag mal so, so ihren Bereich haben, machen dann halt nebenbei noch so ein bisschen Coaching. Das führt manchmal vielleicht auch dazu, dass es wirklich auch so eine, gibt so eine Hassliebe, glaube ich, zwischen Coaches und Therapeuten.
Ne? Ja, ja. Das die einen unterstellen den anderen so eine Art Hybris und die anderen schlagen dann zurück mit, bei uns geht alles viel schneller. Ja klar, wenn ich jemanden habe, der nicht wirklich psychisch erkrankt ist, dann geht das ja auch schneller.
Ja.
Der sucht eine Lösung. Ja. Und in der Therapie, bei uns gibt es so die Aussage, oder das hat eine Dozentin von mir mal gesagt, wer zur Therapie geht, der sucht keine Lösung, sondern Erlösung. Und das ist vielleicht auch so ein Unterschied. Ne? Also wir haben nicht Probleme und die lösen wir jetzt. Das gibt's auch. Es gibt ja manchmal auch so Alltagsprobleme, über die gesprochen wird. Ne? Aber wenn es darum geht, also so tiefsitzende Themen, die ploppen ja dann überall im Alltag wieder auf. Und dann habe ich vielleicht an einer Stelle mal dran gearbeitet und jemand sagt, ach ja, ah, okay, das könnte ich mal probieren oder so. Und an der anderen Stelle ploppt das wieder auf, weil das einfach so tief im Programm, also auf der Festplatte ist. Ne?
Ja, ja, alles Tatsachen, die ich auch als Coach genauso unterschreiben würde. Also das sage ich auch immer wieder. Ich habe es gerade gestern in einer Story bei Insta erzählt. Das Thema Geld, das ploppt an so vielen Ecken und Enden auf. Das heißt aber jetzt A, nicht, dass jemand, der mit Geld immer wieder ein Thema hat, da ein therapeutisches Thema mit hat. Ja. Aber wer zum Beispiel so verstrickt ist schon in die Dinge und dann sind ja auch, ist ja immer die Frage, warum hat jemand, also was ist Henne und was ist Ei? Das ist, glaube ich, die Unterscheidung auch, wo gehört jemand hin, wo muss ich in meiner Profession auch verantwortungsvoll sagen, hör mal, mach doch, also ein Therapeut könnte ja auch sagen, mach doch Coaching. Da brauchen wir jetzt keine Therapie für, da bist du bei einem guten Coach mit den entsprechenden Methoden gut aufgehoben, genauso wie wir Coaches an einer bestimmten Stelle auch sagen müssen, hör mal, hier ist die Grenze. Ja, und ich bitte dich jetzt, ich kann dich gerne versuchen zu unterstützen auf dem Weg, bis du einen Platz hast, aber da gehört noch mal jemand anders mit an den Tisch. Sehr, sehr spannendes Thema. Maria, ich möchte noch mal ein bisschen den Bogen kriegen zu deinen Angehörigen.
Ja.
Hast du einen Tipp, was ist für Coaches wichtig zu wissen, wenn sie in ihrer eigenen Arbeit merken, ah, okay, das ist ein Angehöriger oder eine Angehörige eines psychisch kranken Menschen? Gibt es da so Sachen, wo du sagst, hey, merkt euch bitte einfach mal das, das und das und geht darauf ein?
Das finde ich jetzt ganz schwierig, weil du gehst ja zu einem Coach mit einem Anliegen. Und das muss ja gar nichts mit dem Angehörigen-Dasein zu tun haben. Ne? Wenn du als Coach merkst, da ist aber was im Privatbereich, was so stark da reingrätscht in, sagen wir mal, was wäre ein typisches Coaching-Anliegen? Ich will mich selbstständig machen und weiß aber nicht so richtig, wie ich das machen soll und ob ich mich das überhaupt traue, ob ich so der Typ bin dafür. Ne, da würdest du mir recht geben, könnte so ein Coaching-Thema auch
Könnte sein, aber es
sein.
sind ja durchaus auch Lebensthemen. Also ich hab durchaus mit beruflichen Orientierungsthemen zu tun, aber auch sehr, sehr viel, dass Menschen kommen und sagen, ich merke, dass das oder das Thema oder diese Facette kommt immer wieder hoch und ich möchte da jetzt dran arbeiten. Und es hat dann überhaupt gar keinen beruflichen Kontext. Und wenn ich da merke, ah, und im Gespräch darüber, wie ist denn gerade so deine Situation? Erzähl doch mal, in welchen Situationen kommt das denn? Da wird klar, mein Mann oder mein Kind oder meine beste Freundin ist psychisch erkrankt. Und merkt, ah, das spielt einfach in die Grundthematik mit rein.
Ja, und dann könnte man natürlich hinschauen, inwiefern es tatsächlich diese äußeren Umstände sind, die jemanden davon abhalten, etwas zu tun oder zu lassen. Ne? Oder inwiefern dann noch was anderes hintersteckt. Also es kann ja rein theoretisch auch ganz willkommen sein, dass ich da von außen so blockierende Themen habe, weil dann
Muss ich
kann ich
mich
ja
dann um meine
nicht.
eigenen kümmern?
Muss ich mich nicht um meine eigenen Themen kümmern. Ne? Also das Grundthema bei Angehörigen ist einfach die hohe Belastung und die vielen Fragen und die Ratlosigkeit, die damit einhergeht. Und wie ich schon sagte, es sitzt ja nicht der depressive Mensch selber dann, weder bei mir noch bei dir. Und äußere Themen oder äußere Hemmnisse können ja auch eine ganz andere Natur haben. Und dann würde ich sagen, ob jetzt jemand Angehöriger ist oder ob jetzt jemand, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, irgendein anderes großes Hemmnisthema im Leben hat, da weiß ich gar nicht, ob das so wichtig ist, das zu unterscheiden. Ne? Also du hättest es ja als Systemikerin eh mit im Blick und würdest da mal hinschauen. Ne? Ein großes Thema so in meiner Arbeit ist tatsächlich, wie kann ich meine eigenen Bedürfnisse wieder wahrnehmen? Was will ich denn eigentlich? Wie kann ich die zum Ausdruck bringen? Und da ist häufig so die Hemmung da, ja, aber der andere ist ja krank, da darf ich ja jetzt keine Bedürfnisse haben. Doch, ne, darfst du natürlich schon. Und da einen Weg zu finden, wie artikuliere ich das auch in einer Beziehung, in der ein Partner jetzt gerade nicht so, sagen wir es mal pauschal, bei Kräften ist oder so in seiner normalen Kraft ist. Ne? Das heißt aber nicht, dass ich all meine eigenen Bedürfnisse dem unterordnen muss. Und das ist dann, ob der jetzt zu einem Coaching geht, um sich da zu orientieren oder, sagen wir mal, mit mir arbeitet oder so. Ich denke mal, also man kann nicht sagen, ah, wenn du einen Angehörigen hast, achte bitte auf das und das, ne? Weil du checkst ja eh ab oder schaust ja hin, was, wie ist das Umfeld und was ist da los. Ne?
Aber so ein prägendes Thema ist schon, dass im weitesten Sinne das Thema Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit da wieder hinzukommen.
Ja, total. Total. Ne? Also ich habe schon von, also mir hat mal eine Klientin gesagt, ja, sie würde ja ganz gerne mal wieder ausreiten oder so, das traut sie sich überhaupt nicht, also den Mann überhaupt aus dem Blick zu lassen. Ne? Das geht ja dann so weit wie, haben die jetzt ihre Tabletten genommen? Also jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, jede Handlung wird hinterfragt und so. Und aus dem Denken musst du als Angehöriger einfach rauskommen, weil sonst gehst du vor die Hunde.
Ja, das stimmt. Ja, sehr cool. Maria, ich habe alle Ideen, die ich hatte für unser Gespräch, haben wir unterbekommen.
Ja.
Ich fand es sehr erfrischend, auch nochmal zu gucken, so wie definiert jemand für sich so einen Wechsel, also eine Entwicklung. Ich hatte noch das Stichwort Rollenwechsel. Hast du in deinem Entwicklungsprozess irgendwann das Gefühl gehabt, so jetzt wechsle ich die Rolle?
Ja und nein. Also wenn ich so Teamentwicklungen mache, das ist natürlich schon was, oder ich mache ja auch noch, gebe ja auch Seminare noch nach wie vor, also Kommunikationsseminare und Didaktik und solche Sachen. Ne? Und da muss ich eher so ein bisschen aufpassen, dass ich im Umgang mit den Seminarteilnehmern nicht irgendwie therapeutisch werde.
Ah, okay.
Ne? Weil da ploppen ja manchmal auch Themen, also gerade so in dem Bereich Pädagogik, Didaktik, da ploppen ja manchmal so eigene Themen auf. Und da muss man schauen, inwiefern spricht man mal was an, vielleicht in der Pause jemanden mal auf Seite nehmen oder so. Aber ungefragt da therapeutisch zu werden, wäre natürlich eine Grenzüberschreitung, die nicht geht. Ne?
Ja, genau, so, wenn wir ungefragt coachen, ne?
Ja, genau, ne, genau. Und insofern aber so ein Rollenwechsel so eigentlich nicht. Also was ich so eher bei mir feststelle, ist, dass ich so meine eigene therapeutische Haltung immer weiterentwickle. Also in der Leibtherapie ist es so, dass wir als Therapeuten uns sehr stark selber als authentische Menschen dem Prozess zur Verfügung stehen. Mhm. So, was heißt das jetzt? Also das heißt, wenn ich eine Resonanz spüre mit dem, was mein Klient, meine Klientin mir berichtet oder was sie gestalten oder so, dass ich diese Resonanz mitteile, natürlich schon so, dass ich sage, bei mir ist jetzt das und das los, ist das jetzt nur mein Thema oder hat das was hier auch mit Ihnen zu tun? Ne? Und dass ich mich wirklich so als, ja, also nicht, es gibt ja, sagen wir mal, und ich muss es vielleicht anders abgrenzen, so der klassische alte Psychoanalytiker nach Freud, der ist ja höchst abstinent. Mhm. Da ist ja dieses Abstinenzgebot wird ja ganz groß geschrieben. Und das gebe ich mehr und mehr auf. Also für mich heißt Abstinenz, ich gehe nicht nach der Therapiestunde mit dem Klienten noch einen Kaffee trinken. Das wäre, damit würde ich alles kaputt machen können, ne? Weil der Therapieraum ist schon was Besonderes. Aber wenn es etwas mit mir macht, das stelle ich zur Verfügung, weil wir entwickeln uns in Beziehungen. Und insofern stelle ich mich im therapeutischen Rahmen als Beziehungspartner zur Verfügung. Das heißt, ich spule ist jetzt auch wieder so despektierlich, ich spule keine Manuale ab, die ich mal gelernt habe, jetzt musst du dies fragen und dann ist der nächste Schritt jenes oder so, sondern ich gehe mit dem Klienten mit, um eben auch ihn mal auch konfrontieren zu können durchaus. Ne? Also jemand sitzt bei mir und sagt, oh, es ist alles so viel und es ist alles so schrecklich und so weiter. Und ich sage, dann stellen Sie das doch mal da. Ja. Ich habe ja ganz viel Material in der Praxis und dann kommen dann so 1, 2 Sachen und ich gucke mir das an und ich sage, Also ganz ehrlich, ich finde, das ist doch überhaupt nicht viel. Und außerdem haben sie mir gerade noch erklärt, wie gut sie das alles hier für sich geregelt haben. Verstehe ich jetzt nicht. Ne? Das ist ja kein Kritisieren, sondern einfach nur so, verstehe ich nicht, dieses
du
ganz
machst
viel.
Dich quasi selber zur Projektionsfläche für das, was die Patienten offenlegen.
Ja, ne, also dieses ganz viel, das sehe ich hier gar nicht, spüre ich auch nicht. Ne? Ja. Und dann kommt man drauf, kann es sein, dass sie ihre eigenen Leistungen gar nicht sehen? Dass sie gar nicht sehen, wie toll sie das eigentlich alles geregelt haben. Und dann bist du bei so einem Thema wie, ich kann das gar nicht so anerkennen, was ich alles an Ressourcen habe. Und dann hast du ein Thema, an dem du arbeiten kannst. Ja. Okay. Und das geht nur, wenn du selber wirklich auch mit reinfühlst. Ne? Ja. Und man könnte ja sagen, ach so, okay, die drei Püppchen, die sie jetzt hier hingestellt haben, die sind viel. Jetzt gucken sie doch mal, wie können sie die denn sortieren? Könnte man auch machen, käme man aber zu einem ganz anderen Ergebnis und auch nicht auf das Thema, ne? Als wenn man sagt, hä? Ne?
Es erinnert mich an die Haltung von Erwin D. Jalom, der ja als großer Veränderer auch der Therapie gilt.
Ja. Und die Lektüre seiner Bücher und auch, ich weiß nicht, ob dir Laurie Gottlieb auch was sagt, eine amerikanische Psychotherapeutin, die ein ganz, ganz wunderbares Buch geschrieben hat. Auf Englisch heißt das Maybe You Should Talk to Someone. Ich glaube, auf Deutsch heißt es tatsächlich, vielleicht sollten Sie mal mit jemandem sprechen oder so. Und durch die Lektüre dieser oder die Auseinandersetzung mit dieser therapeutischen Haltung werde ich immer mutiger, auch darin, mehr von mir preiszugeben, weil das dient dem therapeutischen Prozess. Also nicht im Sinne von, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Das kommt auch schon mal vor, wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt gerade, ne, dass ich sage, ach, wissen Sie, sowas habe ich auch schon mal gehabt, ich kann das gut nachvollziehen oder so, ne. Aber einfach mich als Mensch viel stärker zu zeigen, weil wenn wir davon ausgehen, dass auch Verletzungen und damit auch Störungen, um den Begriff, ja, um dabei mal zu bleiben, in menschlicher Begegnung entstehen, dann entsteht auch die Heilung in menschlicher Begegnung.
Ja, und wenn wir dann noch berücksichtigen oder uns immer wieder klar machen, dass sowohl in der Therapie als auch im Coaching die therapeutische Beziehung, ich nenne es jetzt mal so, natürlich ist es im Coaching dann die Coach-Klienten-Beziehung,
egal,
50% des Erfolges des Prozesses ausmachen, dann wissen wir, dass deine Haltung sehr zu beglückwünschen ist, liebe Maria.
Dankeschön.
Liebe Maria, ich sage dir ganz herzlich Danke für die Zeit, die du heute Morgen für mich hattest und für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts.
Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Es hat mir wirklich große Freude gemacht. Also ich fand den Austausch jetzt sehr, sehr befruchtend.
Ja, schön. Das freut mich. So soll das auch sein. Denn nur das, was zwischen uns befruchtend wirkt, kann auch im Außen bei den Hörerinnen und Hörern befruchtende Wirkung irgendwie haben. Und das hoffen wir ja immer. Wir werden auf jeden Fall deine Website in den Shownotes verlinken. Da findet man nämlich dann auch deinen Blog und deinen Podcast. Und ich würde vorschlagen, dass wir auch die Verlinkung zu diesem Selbsthilfeportal mit reinnehmen für Angehörige, von dem hast du vorhin gesprochen. Denn es könnte ja in der Tat,
die Verbände, ne?
Genau, es könnte ja in der Tat sein, dass hier auch jemand zuhört, der sagt, oh, gutes Thema, ich sorge mal für mich selber. Ne?
Ja.
Denn wie wir schon gehört haben zu Anfang, wenn man erstmal drüber spricht, merkt man, jeder kennt jemanden, der irgendwie betroffen ist oder jemanden Erkranktes kennt. Und die Welt da draußen ist viel voller von, ich sag mal, einer vielfältigen und bunten Befindlichkeit der menschlichen Psyche, als wir uns das immer so gerne vormachen.
Absolut.
In diesem Sinne machen wir Augen und Ohren auf und seien wir offen für das, was da draußen wirklich passiert, völlig unabhängig davon, ob wir jetzt Coaches oder TherapeutInnen sind.
Genau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, euch wünsche ich wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge.
Das war einfach gut gemacht. der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.